Raiffeisen Live, der Podcast der Vorarlberger Raiffeisenbanken.
Herzlich willkommen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, bei Raiffeisen Live, unserem aktuellen Talk rund um das Thema Geld und wie man aus seinem Geld mehr macht. Das Ganze gibt es natürlich von den Vorarlberger Raiffeisenbanken. Heute haben wir ein ganz, ganz wichtiges und spezielles Thema. Schaffer, Hüslebauer in Vorarlberg. Wie kann ich mir mein zukünftiges Eigenheim noch leisten? Bei mir ist Christian Baumann, er ist Wohnexperte von den Vorarlberger Raiffeisenbanken. Lieber Christian, eigenes Haus, eigene Wohnung, jeder träumt davon. Aber gleich am Anfang die wichtigste Frage, kann man sich das noch leisten?
Danke, Georg. Vielen Dank für die Einladung. Man sollte es sich leisten können. Es wird zunehmend immer schwieriger, weil man halt sehr stark merkt, dass die letzten Jahre einfach ein Großteil vom Haushaltsbudget oder vom Einkommen für den Wohnraum aufgebraucht wird. Die Preise sind in den letzten Jahren sehr, sehr stark gestiegen und aus meiner Sicht wird es auch zukünftig jetzt nicht zu einem Preisstopp kommen.
Das heißt, du sagst ganz klar, die Preise werden weiter nach oben gehen, wahrscheinlich auch sehr stark getrieben, aufgrund Nachfrage, Rohstoffe. Wie seht ihr das?
Es sprechen viele Gründe dafür, dass die Preise nach oben gehen. Wir haben nach wie vor eine extrem niedrige Zinssituation. Wir haben noch immer Negativzinsen. Und auch hier glaube ich nicht, dass sich das aufgrund der aktuellen Situation in Europa so schnell ändern wird, wie ursprünglich gedacht. Auf der anderen Seite ist die Nachfrage sehr hoch, auch wieder verschuldet durch zum Teil durch die Russland-Ukraine-Krise. Kunden suchen sichere Häfen für ihr Geld, legen ihr Geld in Immobilien an. Der Immobilienbereich ist mittlerweile nicht nur ein Bereich, um mein Grundbedürfnis Wohnen abzudecken, sondern hat sich einfach die letzten Jahre sehr stark zu einer Anlageklasse entwickelt. Und das sind alles Gründe, wo man sehr stark merkt, einfach, dass der Preisanstieg weitergehen wird.
Jetzt hast du gesagt, es gibt viele Investoren. Durch verschiedene Faktoren wird das Ganze hochgetrieben. Man wartet ja seit Jahren schon, dass sich die Preise normalisieren oder nach unten gehen. Aber wie du jetzt auch sagst, die Zinsen bleiben so niedrig. Das heißt, du glaubst auch nicht, dass in den nächsten Jahren sich dort irgendwie etwas ändert.
Am Zinsmarkt oder am Immobilienmarkt?
Am Immobilienmarkt selbst.
Ich glaube, dann kommt es ja irgendwann einmal zu einer Preisstagnation, aber dass wirklich der Preis wieder markant sinkt, das glaube ich nicht.
Jetzt ist es ja so, dass es ab Juli neue Regeln bei der Vergabe von Immobilienkrediten gibt, was ja auch ganz wichtig ist für alle, die jetzt drüber nachdenken, auch in den nächsten Jahren, sich Eigenheim, Wohnung, Hausbau etc. Zu leisten oder damit planen. Was ändert sich da genau?
Gut, mit Juli wird die Regelung so sein, dass Kunden 20% ihres Finanzierungsbedarfs mit Eigenmitteln abdecken müssen. Die Laufzeit wird eingeschränkt auf maximal 35 Jahre. Und ein weiterer Faktor wird sein, dass maximal 40% des Haushaltseinkommens für die Rückzahlungsrate verwendet werden darf.
Das heißt, wenn du sagst 20%, wenn man jetzt in den letzten Jahren schon mal mit einem Berater oder Beraterin seiner Bank geredet hat, diese 20% sind ja immer schon rumgeschwirrt. Wie differenziert sich das genau?
Gut, bis dato war das noch, 20% hat es immer kosten, sollte man Eigenmittel haben, aber es war kein K.O.-Kriterium. Es war nicht so, dass man dann, wenn die Situation aufgrund des Haushaltsbudgets, aufgrund anderer Sicherheiten sehr gut darzustellen war, dann hat man trotzdem den Kredit finanziert bekommen. Mittlerweile ist es einfach so, dass man jede eigene Immobilie sich anschaut und vom Gesamtfinanzierungsbedarf, sprich Kaufpreis plus Nebenkosten plus Einrichtung, sollte ich meine 20% bringen.
Warum hat man hier neue Regelungen beschlossen? Gibt es da spezielle Gründe dafür?
Ja, aus meiner Sicht versucht man natürlich, dass auf der einen Seite der Immobilienmarkt einfach mehr reglementiert wird, oder? Weil in der Vergangenheit, man meldet ja diese Kredite der ÖMB schon länger, schon mehrere Jahre, wird man vermutlich sehen, dass sehr viele Finanzierungen auch gemacht wurden ohne Eigenmittel oder vielleicht auch sogar überfinanziert. Und da versucht man natürlich, einen Riegel davor zu schieben.
Das heißt, auch ein Learning aus der Finanzkrise 2008, was in den USA passiert ist?
Denke ich schon, ja. Denke ich schon.
Wenn du jetzt sagst, maximal 35 Jahre Laufzeit, bedeutet das, dass diese bekannten Familien- oder Generationskredite gar nicht mehr möglich sind?
Das ist noch nicht ganz klar aus meiner Sicht. Also wir haben jetzt bei uns im Haus sehr wenig solche Kredite überhaupt zugelassen. Also wir waren immer schon der Meinung, man sollte bis zur Pension schuldenfrei sein, weil dann fängt eigentlich das Spiel von vorne an und man muss wieder sanieren. Und dementsprechend haben wir eigentlich hier nicht viele Generationenkredite vergeben oder überhaupt keine Generationenkredite vergeben. Ich glaube, dass das Thema jetzt noch nicht ganz klar ist und das wird noch aus meiner Sicht nochmals geprüft werden.
Ja. Aber wenn man sich jetzt die Regeln anschaut, jetzt die 40% hast du genannt vom Einkommen, mehr sollte es nicht sein. Bei vielen Themen ist man schon lange über diesen 40%, was Wohnen angeht. Wird es nicht fast schon unmöglich, sich Eigentum anzuschaffen?
Doch, mittlerweile wird es einfach sehr schwierig. Wir merken speziell bei der jungen Generation, dass man kaum noch Möglichkeiten hat, wenn sie nicht gerade von der Familie Geld zugeschossen bekommen, dass sie sich wirklich eine Wohnung oder geschweige denn ein Haus leisten können. Aus meiner Sicht sind wir da eigentlich bei einem Punkt, wo man sich dann schon mal überlegen muss, wie soll das auch in Zukunft nachher noch weitergehen, weil die Mieten steigen ja genauso in dem Maß an, dass teilweise auch eine Miete keine Alternative ist, weil sprich, wenn ich irgendwann einmal in der Pension bin, dann hinterher habe ich im Verhältnis eine sehr kleine Pension und die Miete steigt weiter an. Also ich bin der Meinung, man muss Eigentum schaffen. Das Ziel muss sein, dass wir Eigentum schaffen können. Und und wie du sagst, Georg, es wird einfach immer schwieriger.
Das heißt, wenn ich jetzt momentan, also jetzt noch nach den alten Regularien vorgehe, wäre es jedem angeraten, schleunigst zu euch in die Bank zu rennen und sagen, du, lass uns darüber reden, wie wir das realisieren können.
Ja, ganz klares Ja.
Definitiv. Ne? Sehr gut. Das ist schon angesprochen, gerade mit den Pensionen, gerade auch, wenn man die Maximalpension hernimmt, wenn man sich jetzt die Inflation und alle Themen anschaut, dann ist es ja sehr schnell möglich, dass man weit über diesen 40% ist. Mhm.
Ja, also generell jetzt, wenn jemand wirklich in einem älteren Alter sich versucht, Eigentum zu schaffen, dann hat er eigentlich mehrere Probleme. Ein Problem ist, wie gesagt, er muss uns nachweisen, was er in der Pension verdient. Das ist mal ein Thema. Das zweite Problem ist nachher, er muss auch bis zu einem bestimmten Alter, sollte den Kredit zurückbezahlt haben. Das ist jetzt eigentlich so vorgegeben, dass man als Mann bis, sprich knapp Mitte 80, das spätestens machen muss und oder beziehungsweise umgekehrt als Frau bis Mitte 80 und als Mann bis 78, also dann nach der Lebenserwartung eigentlich da nachher bemessen. Und ja, nicht nur Eigentum wird schwierig zu schaffen, sondern es wird auch schwierig nachher einen Sanierungskredit zu bekommen oder generell einfach zum sagen, ich möchte nur einen Kredit haben, weil ich meine Pension aufbessern möchte.
Mhm. Wie ist es jetzt, wenn man sich auch die Preise der Häuser ansieht, die sich ja laufend nach oben entwickeln und Jahr für Jahr ja fast wie wenn man in gute Aktien investiert, richtig hochgehen können. Wie wird das bei euch mit reingerechnet, wenn ich mir jetzt was finanzieren lasse und sage, du, ja, die Finanzierungen über die nächsten Jahre hat das ja immense Wertsteigerung. Mhm. Sein Einfamilienhaus, nimmt das auch Einfluss in eure Berechnungen?
Nein.
Gar nicht?
Nein.
Wenn sich jetzt aber ein Kunde ganz klassisch das Eigenheim nicht leisten kann, ja, und sagt, okay, ich kann jetzt die 40% gehen sich nicht aus oder diese 20% der Investitionssumme gehen sich nicht ganz aus, welche Alternativen schlägst du dann vor?
Gut, es kommt immer mehr, dass man jetzt wieder merkt, dass es zu einer Richtung Mehrfamilienhaus geht oder dass irgendein Zubau gemacht wird, beziehungsweise dass man versucht, das bestehende Haus aufzustocken. Das ist mal ein Riesenthema. Dann haben wir in Vorarlberg über Riva Mietkaufwohnungen, haben wir immer noch die Möglichkeit, dass viele junge Leute sich versuchen können, jetzt über den Mietkauf praktisch zum Eigentum zu kommen und sich heute schon einen Vertrag sichern, dass sie in 10 Jahren nachher diese Wohnung zum bestimmten definierten Preis kaufen können.
Wenn ich baue und ich bin ein bisschen handwerklich geschickt, ich versuche handwerklich geschickt zu sein, man redet oft über Eigenleistung, gerade auch bei Fertigteilhäusern, da kriegt man das Rundherum ist schon da, aber innen macht man den Rest selber. Wie zahlt sich das wirklich aus oder ist das ein bisschen ein Irrglaube?
Also wenn man so handwerklich geschickt ist wie ich, zahlt sich es wahrscheinlich nicht aus, aber jemand, der wirklich aus dem Bereich kommt, bin ich schon der Meinung, dass er sehr viel Geld sich sparen kann, wenn er da einiges selber macht und versucht nachher mit der Eigenleistung praktisch nachher seine Kosten zu reduzieren. Das ist schon sehr sinnvoll.
Funktioniert das auch bei Wohnungen?
Na, im Wohnungsmarkt ist das eher nicht üblich, weil der Bauträger meistens nicht zulässt, dass ich irgendetwas selber mache. Also, und wenn, dann sind die, wenn ich beispielsweise sage, ich mache mein Bad selber, dann ist die Gutschrift, die ich bekomme, so niedrig, dass sich das eigentlich nicht rechnet, muss man ganz klar sagen.
Hat ja auch viel mit Gewährleistung zu tun, muss
ja,
man auch
so ist sagen. Es, ja.
Genau. Angenommen, wir kommen zusammen und ich erfülle gewisse Kriterien, die es jetzt einfach braucht ab Juli. Auf was muss ich da achten? Ja? Was gibt es da für Möglichkeiten? Wie schaut es bei den Zinsen aus? Was gibt es da oft für Tipps?
Also rein in Richtung Zinsabsicherung. Ja. Gut, derzeit ist es so, dass mir in der Vergangenheit natürlich ein sehr tiefes Zinsniveau auch am langen Ende gehabt hat. Das merkt man jetzt, die Zinsen sind mittlerweile gestiegen. Das heißt, die Fixzinsabsicherung am langen Ende wird teurer. Wir haben meistens so mit dem Kunden das besprochen, dass wir von einer sogenannten Wunschrate geredet haben. Was ist so die maximale Belastung, die er sich vorstellen kann? Wenn die schon bei leichten Zinsanstiegen erreicht wird, dann versucht man einen Großteil abzusichern. Das gibt es die Möglichkeit über klassische Bauspardarlehen beziehungsweise eine Fixzinstrausch, die Bank auflegt. Oder sehr häufig war auch eben diese Zinsobergrenze ein Thema. Und den anderen Teil über einen variablen Kredit finanziert, wo ich einfach zusätzliche Sondertilgungen machen kann und somit auch hier praktisch nachher mein Risiko reduzieren kann.
Was macht der Vorarlberger so im Schnitt? Gibt es da Zahlen dafür?
Gemischte Finanzierungen in den letzten Jahren. Also die Bausparkasse hat, glaube ich, fast 95% der Kredite über Fixzinsbereich abgesichert.
Okay. Die Förderungen vom Land, auch immer wieder ein Thema. Lohnt sich das nach wie vor?
Ja, auf jeden Fall. Auf der einen Seite kann ich auf 35 Jahre mir einen fixen Zins von 1,25 sichern. Das ist das eine Thema, sofern ich überhaupt Wohnbauförderung bekomme, weil bei vielen Wohnungen ist das überhaupt nicht mehr möglich. Und ich kann auch meine Kosten in den ersten Jahren stark reduzieren oder meine Rate, wenn ich das Stufendarlehen wähle. Das ist speziell für Familien, wo jetzt vielleicht nur eine Person derzeit arbeitet, recht interessant. Und ich habe natürlich auch noch die Möglichkeit, wenn ich unter 130 Quadratmeter baue, dann hinterher ist der komplette Kredit auch gebührenbefreit, was die Grundbuchseintragungen beim Bezirksgericht angeht.
Die gestiegenen Baukosten, gerade es gibt ja gewisse Kriterien für diese Landesförderung, schlägt sich das nicht eher automatisch in die Höhe so derart raus, dass man sagt, ah.
Doch, also es ist so, man fängt es dann in gewisser Weise ab, aber wie gesagt, bei Wohnungen aufgrund dieser hohen Baukosten haben schlicht und einfach viele Wohnungen überhaupt keine Wohnbauförderung mehr drauf.
Du hast schon gesagt, die Laufzeiten sind jetzt danach auf maximal 35 Jahre gedeckelt. Momentan gibt es aber andere Varianten auch, oder?
Derzeit gibt es andere Varianten. Also du hast eh vorher diesen klassischen Generationenkredit oder Besser-Leben-Kredit angesprochen. Aber da ist eigentlich im Raiffeisen-Sektor, da hat jede Bank irgendwo seine eigene Strategie, was sie wirklich anbieten. Und ich kann jetzt nur von unserem Haus sprechen. Bei uns ist es wirklich klassisch so, dass wir versuchen, bis zum Pensionsantrittsalter soll der Kunde schuldenfrei sein.
Was macht man, wenn man jetzt erst mit Mitte 40 oder 50 draufkommt?
Dann wird es schwierig. Ja, auch da gibt es Möglichkeiten, oder? Wie gesagt, da muss ich halt nachweisen, wie kann ich meine Rate nachher auch in der Pension weiterzahlen, oder? Das ist halt schon einfach immer das Thema.
Wenn man jetzt einen Kredit hat und man erbt zum Beispiel, kann man dieses Geld, kann man da Sondertilgungen vornehmen, also das Geld auf Einmalzahlungen reingeben in den Kredit, oder ist es eher... So sagt man ja, nimm lieber Abstand, weil das ist nicht so gut.
Na, also wir machen mit jedem Kunde eine Vereinbarung aus. Im variablen Bereich hat er immer die Möglichkeit, Sondertilgungen zu machen. Und das wird auch von uns aktiv so beraten, weil aus meiner Sicht ist es eine gute Zinsabsicherungsmöglichkeit. Und im fixen Bereich gibt es eine klare Regelung in Österreich, dass ich halt 1% Pönale zahle, sofern ich diese Sondertilgung vornehme. Und mehr kann die Bank auch nicht verrechnen. Und das hat gerade in den letzten Jahren natürlich dazu geführt, dass viele, die in der Fixzinstrosch waren, aufgrund fallender Märkte am langen Ende auf gut Deutsch den Kredit getilgt haben und eine neue Vereinbarung bei der hoffentlich gleichen Bank aufgenommen haben. Und weil sie halt einfach bloß 1% Penale bezahlt haben.
Jetzt sind wir in dem Gespräch und reden über die Eigenkapitalquote, wie gesagt, diese 20% ab Juli. Würdest du empfehlen, noch mehr Quote aufzubringen? Oder?
Also wenn es mein Hauptwohnsitz ist und wenn es nicht um eine Vermietung geht, dann ist je mehr Eigenkapital, desto besser. aus meiner Sicht, wenn es um eine Vermietung geht, dann muss man vielleicht auch die steuerlichen Aspekte noch mit berücksichtigen. Und da ziehen wir immer einen Steuerberater dazu, und der sich das dann anschaut, zum Schauen, was ist wirklich optimal, was man da einbringen sollte.
Wenn wir zwei oder das Institut und der Kunde sich einig werden, wie lange warte ich denn? Wie lange muss ich jetzt da irgendwie hoffen, dass das durchgeht? Oder geht das extrem schnell?
Die Zusage, meinst du jetzt? Für Kredit? Ja, also die Zusage ist, normalerweise wird das während der Beratung oder wenn möglich während der Beratung entschieden, sofern der Betreuer die Kompetenz dazu hat. Und wenn nicht, dann haben wir einfach jede Woche praktisch unsere Besprechungen, wo wir praktisch die Kredite durchgehen, und der Kunde kriegt wirklich sehr zeitnah nach seinem Gespräch die Zusage.
Das heißt, im Idealfall wirklich in Echtzeit wird das bewertet und kann man sagen, dass das funktioniert. Was man nicht vergessen darf bei Krediten, auch dort gibt es Nebenkosten.
Jawohl.
Was muss man da achten oder auf was muss man da rechnen?
Gut, also generell wird ja bei jedem Angebot wird ein standardisiertes Merkblatt, das ESIPS-Merkblatt, mit dazu beigelegt. Da sind alle Kosten eigentlich, die jetzt direkt mit dem Kredit zusammenhängen, angeführt. Also ich habe jetzt auf der einen Seite mal beim Kauf, das sind Kosten, die nicht mit dem Kredit zusammenhängen, die Grunderwerbsteuer, die Eintragungsgebühr zu zahlen, die Vertragserrichtungskosten, um nicht zu vergessen, und eventuelle Maklerkosten, die noch dazukommen. Also wenn ich wirklich alles bezahlen muss, sind es weitere 10%, oder, mit denen ich kalkulieren muss. Und im Kreditbereich kommt halt dann klassisch dazu das Bezirksgericht, was den größten Posten angeht. Und mittlerweile sind diese sogenannten Vertragsgebühren, die wir verrechnen, die werden auf die Laufzeit aufgeteilt. Das heißt, da hat es auch ein Urteil gegeben, das Lexitor-Urteil, wo wir nachher praktisch die Kosten quartalsmäßig dem Kunden verrechnen. Wenn der Kunde früher zurückgezahlt hat, muss er nicht logischerweise nicht mehr weiterzahlen.
Das heißt, kommt doch noch ein bisschen was auf einen zu. Kann man da auch verhandeln?
Bei manchen Sachen, bei den Banken, ja, denke ich schon, oder? Wo es natürlich keine Verhandlungsbasis gibt, ist bei Grunderwerbsteuereintragungsgebühren.
Natürlich.
Da geht natürlich gar nichts. Aber jetzt im Bereich Bearbeitungskosten, da sind wir zwar mittlerweile wirklich so, hat man so stark gesenkt, aber da sind sicherlich Möglichkeiten, wo man auch mit dem Betreuer darüber reden kann, ja.
Wäre es, wenn man jetzt sagt, man hat diese 20%, und du hast vorher gesagt, bei Mietobjekten ja, wenn ich es wirklich als Eigenheimprojekt oder Objekt nehme, dann eher nicht. Aber wäre es, gibt es auch welche, die zwar die 20% hinlegen, vielleicht ein bisschen mehr hätten, das andere irgendwie in alternative Anlageformen geben und somit irgendwie ein bisschen absichern und dort die Gewinne wieder zurücktilgen? Gibt es viele solche oder eher?
So ein klassisches Modell, wie wir es früher gekannt haben. Wenig. Also bei dieser günstigen Zinssituation haben es manche Kunden ausgenutzt, oder? Weil es wäre ja nicht uninteressant, oder? Solange ich am Geldmarkt ein Niveau habe, wo ich einfach weit unter 1% derzeit im variablen Zins zahle, das kann ich mir natürlich am Kapitalmarkt relativ leicht verdienen. Aber der Vorarlberger tickt mittlerweile so, ich möchte sagen mittlerweile, dass er wirklich schaut, dass er möglichst schnell seinen Kredit zurückbezahlt, und die Modelle kommen nicht mehr so häufig vor.
Vor allem die KESZ sollte man ja nicht vergessen.
Das darf man nicht vergessen.
Wobei das dann noch ein anderes Thema am Schluss ist. Was ganz wichtig ist bei jedem Kredit, aber auch beim Hauskredit oder Wohnbaukredit, sind die Versicherungen.
Ja.
Für was schließe ich da welche ab und was für welche sind da gefordert, aus welchen Gründen?
Also gut, gefordert ist der Abschluss nicht. Oder? Wir haben einen Beratungsansatz, es gibt ein Beratungsprotokoll, und gerade die Raiffeisenbank oder sehr viele Raiffeisenbanken sind nach wie vor so aufgestellt, dass sie versuchen, alles aus einer Hand zu bieten. Oder? In unserem Haus ist es wirklich klassisch so, dass wir vom Versicherungsbereich bis zum Finanzierungsbereich und Veranlagungsbereich den Kunden komplett beraten. Und im Beratungsprotokoll ist ein Thema eben der Versicherungsbereich, und da wird klassisch auf den Ablebensschutz hingewiesen, beziehungsweise auch generell ein Versicherungscheck angeboten, wo man mal schaut, wie ist der Kunde wirklich versichert. Mhm. Und wenn jemand am Haus bauen ist, dann verlangen wir, auch wenn er sagt, er ist woanders sehr gut versichert, verlangen wir natürlich, dass er uns eine Kopie seiner Sachversicherung, seiner Eigenheimversicherung aushändigt. Das ist natürlich verpflichtend.
Haben wir das Eigenheim gebaut, und jetzt kann man ja auch die Kredite, also gemeinsam mit der Partnerin, mit dem Partner oder vielleicht auch Familienmitglieder aufnehmen. Das gibt es ja auch gerade bei mir im Familienhaus. Wie sind das bei Trennungen oder Scheidungen? Wer zahlt denn den Kredit?
Wenn es zwei Kreditnehmer waren, dann sind beide natürlich weiterhin verpflichtet, die Rate zu tilgen. Wir versuchen halt hier Lösungen anzubieten, dass man schaut, kann jemand wirklich alleine den Kredit übernehmen? Wenn ja, dann hinterher gibt es die Möglichkeit, dass man sagt, okay, der Partner oder Ex-Partner bleibt in der Ausfallsbürgschaft. Wenn das aber möglich wäre, dass man das ganz vermeiden kann, dann hinterher versuchen wir oft die Lösung zu finden, dass wirklich nachher derjenige, der die Immobilie übernimmt, auch der alleinige Kreditnehmer ist und der Ex-Partner aus dem Kreditvertrag entlassen wird.
Wenn man jetzt so Ideen hat, kommen wir zur ersten Idee zurück. Ich möchte mir ein Eigenheim schaffen in Vorarlberg. Ab welchem Zeitpunkt ist denn der richtige mit seiner Bank, mit den Beraterinnen und Beratern zu reden über solche Ideen?
Also früher haben wir gesagt, wir planen auch immer schon die Ansparphase. Das ist mittlerweile in den letzten Jahren ist das eher schwierig geworden, weil natürlich die Baukostenindex pro Jahr so stark gestiegen ist. Das habe ich weder am Kapitalmarkt verdient, noch am Geldmarkt sowieso nicht, noch am Kapitalmarkt. Das heißt, also aus meiner Sicht, wenn man sich dafür interessiert, möglichst schnell zur Bank kommen, am besten schon mit einem konkreten Objekt oder zumindest einmal mit einer Preisvorstellung, die man hat, ob das leistbar ist. Und wenn der Kunde sich, da haben wir mal eine Selbstauskunft bzw. ein Haushaltsbudget zumindest einmal vorab vorbereitet, dann ist das sehr hilfreich und je früher, desto besser, würde ich sagen.
Es gibt ja oft diese Rechner, wo man dann durchrechnen kann, ungefähr wie im Haushaltsbudget oder sowas. Wie ernst kann man diese Berechnung dann nehmen? Sind die wirklich sehr genau, wenn man die macht? Oder ist es wirklich, muss man sagen, es ist zwar eine Indikation für dich, aber es ist wirklich wichtig, komm zu uns in die Bank, weil da gibt es schon ein paar Schrauben, die man drehen kann oder muss, um dort wirklich ein richtiges Bild zu bekommen.
Gut, also im Rechner sind keine Nebengebühren, keine Abschlussgebühren drinnen. Oder? Das heißt, bei uns ist es dann so, wenn der Kunde ein Angebot bekommt, dann ist in der Rate sind an und für sich fast alle Gebühren mit berücksichtigt und dann sieht er wirklich, wie schauen meine Gesamtkosten aus. Oder? Das andere soll ja bloß ein Indikator sein, dass ich sehe, wo liege ich ungefähr bei diesem Volumen, wenn ich das finanzieren muss.
Ist es, wenn ich jetzt zu dir komme und kriege ein Angebot, bietet sie ihr an, dass man das so vergleichen kann mit anderen Anbietern oder ist es auch zu empfehlen, zu vergleichen? Kennt ihr auch verschiedene Möglichkeiten, hier Kreditrahmen zu vergleichen? Ja oder nein?
Also ich würde es machen, wenn ich ehrlich bin, oder? Natürlich, weil mittlerweile habe ich einfach die Möglichkeit, mit diesen Standardinformationen, die jede Bank aushändigen muss, einen sehr guten Vergleich zu bekommen. Und aus meiner Sicht geht es ja nicht nur ums Angebot als solches, sondern auch ums Gespräch. Und wir haben schon sehr häufig erlebt, dass Kunden einfach ganz andere Informationen bekommen haben. Jetzt sprich, gerade wenn es um Anlegerobjekte geht, wo es nachher um Steuerinformationen geht oder vielleicht um Förderungen im privaten Wohnbau oder wenn es vielleicht auch eine gemischte Immobilie ist, wo teils gewerblich genutzt wird, wo man dann halt froh ist, wenn man vielleicht auch die eine oder andere Information kriegt, was sonst noch für Förderungen möglich sind.
Welche Services, also wenn du sagst, ja, anbieten, ja, aber am besten natürlich auch immer zur Hausbank, ist halt ganz wichtig, die Hausbank immer gleich auch hingehen. Welche Pakete, welche Services kriege ich denn, wenn ich alles bei euch mache oder zu euch komme? Was ist da alles dabei?
Also wir machen das so, dass es einfach eine individuelle Vereinbarung mit dem Kunden gibt, welche Bereiche er von uns beraten, in welchen Bereichen er beraten werden möchte. Und jetzt gerade im gehobenen Privatkundengeschäft fängt es eben, wie gesagt, beim normalen Girokonto an und geht runter über den gehobenen Wertpapierbereich bis runter zur Finanzierung. Und da wird ihm eigentlich alles abgenommen.
Was man nicht vergessen darf, ist Heizen. Ja, und ja. Energie generell, oder jetzt gerade auch bei den aktuellen Preisen. Was ist wichtig, dabei darauf zu achten? Oder was ist für euch auch als Bank für die Finanzierung wichtig?
Gut, gerade heute habe ich gelesen, dass ab nächstem Jahr, glaube ich, das bereits so sein soll, dass man keine Gasheizungen mehr erlaubt, oder? Ursprünglich war da 2025 angedacht. Also wir empfehlen natürlich ganz klar, es ist ja bei jedem Bau ein Energieberater auch immer mit einzubeziehen. Und man merkt ja jetzt, dass auch die ganze Thematik jetzt mit Photovoltaik, mit Solar immer mehr wieder gefördert wird. Und es muss leider Gottes immer etwas Schlimmes passieren, wie jetzt dieser Konflikt, dass man dann draufkommt, okay, wir sind doch sehr, sehr abhängig. Und es wäre vielleicht schlau, dass man schaut, dass man energiemäßig vielleicht nicht von einem einzigen Land abhängig ist. Also wir beraten ganz klar in die Richtung zu schauen, dass man mit Erdwärme, Luftwärme, mit Photovoltaik und mit Solar praktisch versucht, seinen Heizbedarf abzudecken.
Ganz wichtig für viele Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, mein E-Auto, die Steckdose, gehört auch in diesen Kredit, oder?
Kommt immer häufiger, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das hat erst angefangen. Also ist nicht so, dass das bei jedem Haus, wo wir jetzt finanziert haben, in den letzten 2-3 Jahren schon eingeplant war.
Aber ich kann sowas sehr wohl mit reinrechnen.
Ja, natürlich. Natürlich.
Das ist ja schon mal wichtig. Was sind so abschließend die wichtigsten Tipps für ein Kreditgespräch? Was würdest du unseren Seherinnen und Sehern wirklich mitgeben und sagen, schreibt euch das auf, bereitet euch dementsprechend vor und das ist ganz wichtig, darauf müsst ihr achten.
Auf jeden Fall zuerst zur Hausbank gehen. Das ist meiner Meinung nach der wichtigste Hinweis, ja, weil ich dort hoffentlich jahrelang gut betreut werde und denjenigen auch schon jahrelang kenne. Und der wahrscheinlich auch die Familienverhältnisse gut kennt, weil das wird jetzt in der nächsten Zeit immer noch wichtiger werden. Dann, ich bin der Meinung, es ist sehr gut, wenn man schon vornherein einfach mit dem konkreten Finanzierungsobjekt kommt, dass man schon mal etwas durchkalkulieren kann. Und wie ich vorher schon erwähnt habe, einfach gut vorbereitet ein Haushaltsbudget mitbringt und schon ein bisschen drüber nachdenkt, wie plane ich eigentlich meine Zukunft in den nächsten Jahren, was habe ich überhaupt vor, dass man das praktisch in den Beratungsgesprächen auch schon mit einbeziehen kann.
Lieber Christian, ich danke dir sehr fürs Kommen, für all diese wertvollen Informationen rund um das Thema, wie kann man einen Wohntraum auch heute noch finanzieren. Wir können nur empfehlen, gehen Sie hin zu den Wohnbauexperten der Vorarlberger Raiffeisenbanken. Wir verlinken unten natürlich wieder die Webseite, dass Sie direkt hinfinden. Es sind auch die ganzen Kontaktinformationen und die Standorte der Filialen mit dabei. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei den Gesprächen, bei den persönlichen Beratungen. Ganz wichtig, das Ganze, alle anderen alten Folgen und auch die kommenden Folgen, wo wir hoffen, dass Sie mit dabei sind, können Sie per Video anschauen, aber auch per Podcast ganz bequem über Spotify oder Apple oder Google am Handy, am Autofahren, beim Joggen, damit auch Sie das Beste aus Ihrem Geld machen können. Wir wünschen Ihnen bis zur nächsten Folge viel Erfolg bei all Ihren Taten und freuen uns, Sie in einer der Vorarlberger Raiffeisenbanken demnächst begrüßen zu dürfen.